So, es ist wieder höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Der Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen einmal die Themen vornehmen, die die Welt des Marketings und der Agenturen so umtreiben. Mein Name ist Till Uhrig und heute unterhalte ich mich mit Tim Obermeier. Tim ist nicht nur Social Media Manager, sondern vor allem auch Comedian auf TikTok. Mit den Videos unter seinem Profil Heinz Comedy oder Heinz-Comedy erreicht er bisweilen Millionen Aufrufe und seinem Kanal folgen mittlerweile mehr als 45.000 Leute. Und das ist Grund genug für mich, einmal mich ausführlich mit Tim über TikTok, sein Leben als Content Creator und Agenturmensch, die Arbeit mit Marken und Social Media im Allgemeinen ordentlich zu unterhalten. Hi Tim, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Erzähl mir mal von deinem TikTok-Kanal, was machst du denn da?
Ja, also wie du ja schon erwähnt hast, poste ich unter dem Alias Heinz-Comedy. Comedy-Clips, kurze Sketche von popkulturellen Inhalten bis hin zur bayerischen Kultur, die ich ein bisschen so auf die Schippe nehme und das jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren mit halt täglichem Content, genau, auf TikTok überwiegend und seit ungefähr 1/2 Jahr auch auf Insta.
Wie viel Zeit musst du da so investieren, damit das läuft?
Also ich würde schon sagen, pro Tag mindestens 1 bis 1,5 Stunden, je nachdem. Also natürlich, wenn man sich selber den Anspruch mit einem täglichen Uploadplan setzt, dann ist es eben ein bisschen mehr. Das heißt, an manchen Tagen produziere ich natürlich auch vor, dann mehrere Videos. Das sind dann mehr, vielleicht am Wochenende mal 2-3 Stunden, aber sonst halt täglich mit Community, Management, Antworten und so weiter. Wahrscheinlich so 1 bis 2 Stunden.
Bist du eigentlich Comedian, der auf TikTok ist, oder bist du TikToker, der Comedy auf TikTok macht? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ist? Ja.
Bist du durch TikTok zum Comedian geworden?
Jein. Ich würde sagen, beides kann man irgendwie verargumentieren. Also ich wollte eigentlich schon davor immer Comedy machen, also auch auf der Bühne. Und habe mich das ehrlicherweise einfach nie wirklich getraut und dachte dann fange ich erstmal online an, einfach mal so die Ideen, die mir so durch den Kopf schießen, einfach als Kurzvideos zu produzieren. Und das hat dann eben ganz gut funktioniert und mittlerweile traue ich mich auch immer mal wieder schon auf die Bühne, eher noch so in der Poetry Slam Richtung, aber auch halt mit Texten, die eben lustig sein sollen. Ob das sie sind, das ist natürlich dann immer den Zuschauern überlassen, aber eigentlich war schon der Gedanke, dass ich auch Comedy auf der Bühne machen will. Aber TikTok und Instagram bietet sich halt super als Output auch an, weil man da sehr schnell etwas kreieren und veröffentlichen kann.
Du bist jetzt bei so 45.000 Follower auf TikTok, zumindest ein bisschen mehr. Kannst du ein bisschen mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also du machst ja jetzt seit 1 Jahr, ne, hast du gesagt?
Genau, ich mache seit November 2022, also so 1,5 Jahre ungefähr und ich sage jetzt mal so, die erste Zeit, so bestimmt bis August letzten Jahres, war der Kanal sehr, sehr klein. Also klein ist natürlich immer eine Frage der Perspektive, also da hatte ich dann innerhalb von den ersten 9 Monaten so 3.500 Follower und habe halt wirklich alles durch die Bank weg gemacht, mal hier irgendwie ein Sketch, mal da ein Gag. Ohne so richtiges Konzept. Und dann hatte ich angefangen mit so Parodien von einem beliebten Hörspiel, was ja sicherlich auch viele jetzt auch noch hören, also ich auch noch ab und zu als Erwachsener, nämlich die 3 Fragezeichen. Und habe da halt oft, natürlich, weil ich es dann vor allem in der Corona-Zeit oft einfach nochmal alle Folgen mir mal angehört habe, habe da halt so Sketche darüber gemacht, einfach weil halt viele Sachen halt immer wieder auftreten. Und das war dann so der erste Hype, wenn man das jetzt in dem Rahmen so sagen kann, wo dann mal auch mal in einer Woche plötzlich 5.000 neue Follower dazu kamen, was für mich damals echt viel war. Und dann habe ich da sehr viel in der Richtung gemacht und dann irgendwann kamen noch so die Bayern-Parodien dazu, wo ich jetzt sage, was eigentlich auch dann mal eine größere Masse erreicht hatte, neben 1-2 anderen Formaten. Und hab dann halt da auch bei den Formaten, die funktioniert haben, mehr gemacht, mehrere Parts und so quasi dann konnte ich die Reichweite dann Stück für Stück aufbauen. Genau, so hat sich das dann alles jetzt entwickelt.
Dein erfolgreichstes Video hat, glaube ich, 1,6 Millionen Aufrufe auf TikTok, auf Insta sogar noch viel mehr. Kannst du dir irgendwie zusammenreimen, wie das passiert ist?
Jein, also ich würde sagen, es war trotzdem überraschend, wie viele Aufrufe es hatte. Also auf, wie du schon gesagt hast, auf TikTok 1,6, auf Insta hatte das mittlerweile 4 Millionen. Und es ist eigentlich total albern, dass genau das so erfolgreich ist, weil es sind oft irgendwie die Videos, die am wenigsten Arbeit kosten, die dann am viralsten gehen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Regel, aber es war bei mir so die Erfahrung, das Video ist eigentlich einfach nur, es gab einen Trend, wo halt so in der Autobranche, sag ich mal, wo halt Leute gesagt haben, ja, ich muss erstmal runterkommen, ich mache jetzt eine Spritztour, und haben dann zu cooler Musik halt einen Shot gemacht, wo sie mit ihrem Sportwagen irgendwie rumbrettern. Und dann gab es halt im amerikanischen Bereich schon ein, zwei Leute, die das bisschen veräppelt haben und halt dann irgendwie mit ihrem Fahrrad oder so gefahren sind, statt mit einem Auto. Und ich habe halt das dann auf Deutsch versucht zu übernehmen und habe das dann mit so Topfstelzen, die man aus dem Kindergarten vielleicht kennt, gemacht. Und ich glaube, dass die Kombination aus dem Trend und eben diesem nostalgischen Spielzeug, was viele halt aus ihrer Kindheit vielleicht noch kennen, glaube ich, da eine ganz gute Mischung war anscheinend. Und ich hatte das dann auch nochmal mit einem Pedalo gemacht. Das hatte auch gut Aufrufe, jetzt nicht so viel wie das, aber ja, ich glaube, das war einfach Trend plus Nostalgie, und das ist meistens schon mal eine gute Ausgangslage.
Jetzt stelle ich mir vor, jetzt hast du da so ein nach relativ kurzer Zeit so einen richtigen Hit gelandet mit wirklich Millionen Aufrufen. Was macht das mit dir? Also wie gehst du dann weiter? Also versuchst du dann das dem nachzueifern, das kopieren? Versuchst du zu ergründen, was es war, was es so erfolgreich gemacht hat, und das zu wiederholen? Wie gehst du damit um?
Ja, also es war so eine Mischung. Natürlich erstmal dieses Video ist erstmal krass explodiert, und das am Anfang ist das so total surreal, weil man davor ist man dann vielleicht mal, war man mal froh, da hatte ich dann irgendwie in der Anfangszeit mal ein Video mit so 30.000, wo ich schon war, boah, 30.000 Leute, ein Video, das ist Wahnsinn, und plötzlich hast du dann ein Video mit über 1 Million, und sich das erstmal greifbar zu machen, diese Zahl ist auch immer noch schwierig, und gleichzeitig ist es vor allem, das Video kam in einer Zeit, wo einfach der Kanal noch sehr klein war und einfach noch nicht so eine, sag ich jetzt mal, so ein Grundrauschen hatte. Und vor allem dann im Nachgang, wenn man dann merkt, dass dann wieder Videos kommen, wo halt eben nicht dieser Hype generiert wird, weil es dann mal ein anderes Thema ist, ist natürlich erstmal auch irgendwie frustrierend, wenn dann andere Videos nur 1.000 Aufrufe oder so haben. Erstmal ist es natürlich schwierig, damit umzugehen, wenn dann die Aufrufe erstmal wieder nicht kommen. So, das ist natürlich, wenn man das einmal hat, dann will man das natürlich wieder haben. Das ist wie so ein kleiner Rausch, sage ich jetzt mal, übertrieben gesprochen.
So technisch gesprochen quasi, also welche Auswirkungen hat so ein viraler Clip auf deinen Account? Hast du gemerkt, dass du massiv neue Follower bekommen hast? Wurden danach Videos auch erstmal hochgespült, oder musst du dir das immer wieder neu erarbeiten?
Also da ist es schon so, es hat natürlich einen Push in den Followern gegeben, aber wahrscheinlich nicht so krass, wie man sich das vielleicht erwarten würde, wenn man denkt 1,6 Millionen. Also ich würde sagen, mit diesen 1,6 Millionen Aufrufen habe ich bei dem Video vielleicht irgendwas zwischen 300 und 1000 neuen Followern um den Dreh.
Wow, also da hätte ich einen viel größeren Sprung erwartet.
Ja, ist aber auch, also tatsächlich, ich müsste nachschauen, wie viele es genau waren, aber es waren nicht sehr viele. Was auch daran liegt, dass dieses Video, so komisch es auch klingt, sehr unpersönlich ist. Man hört mich nicht sprechen, man sieht mich nur schräg von hinten, und die Erfahrung habe ich und auch mit anderen Kollegen, wenn ich so sagen kann, oder mit anderen Creatern, dass halt kurze Videos, wo vielleicht auch gar nicht gesprochen wird, an sich natürlich auch viral gehen können, aber einen viel unpersönlicheren, einfach viel unpersönlicher sind als Videos, wo man wirklich spricht, vor der Kamera ist, gesehen wird. Habe ich auch ein, zwei andere, wo man dann schon merkt, dass bei anderen Videos viel mehr Follower dazukommen, wenn man halt wirklich einfach vor der Kamera ist und das Video auch länger ist und nicht nur so ein kurzer Clip, den man halt weiterschickt, aber da erkennt man mich nicht, da hat man vielleicht auch nicht die Assoziation mit mir und denkt, okay, wieso soll ich folgen, das ist halt ein virales Video, genau.
Nochmal auf den Punkt Viralität zu sprechen zu kommen, hast du jetzt bei den Erfolgen, die du gehabt hast, kannst du vielleicht daran irgendwas ablesen, was Viralität vielleicht befördert? Du hast gerade eins schon gesagt, also dass es halt einfach keine Sprache hat und dadurch ja in einem viel größeren Kreis erstmal an Leuten zur Verfügung steht. Ne? Wenn du was stumm machst oder halt ohne Sprache, dann kann es ja jeder auf der Welt eigentlich verstehen und angucken. Hast du andere Sachen so mitgenommen zum Thema Viralität, was befördern kann?
Also meiner persönlich, also ist natürlich bei jedem unterschiedlich, und so ganz lesen kann man den Algorithmus natürlich nie. Was für mich eigentlich gut funktioniert hat, ist immer das Thema Nostalgie und immer so sich im Kopf zu denken, okay, ist das ein Video, was ich, wenn ich es sehen würde, einem meiner Freunde schicken würde? Und ich habe schon gesehen, dass die Videos, wo Leute wirklich sich gegenseitig markiert oder halt die Videos geschickt haben, immer potenziell viraler gehen als andere, die relativ neutral sind. Das heißt, wenn man vor allem halt bei nostalgischen Themen irgendwie einen alten Film aufgreift, den dann welche mit ihren besten Freunden oder Freundinnen gesehen haben und dann sagen, ey, erinnerst du dich noch an die Szene, voll lustig und so. Oder halt natürlich auch an so typische Klischees, eben auch, ich hatte ja anfangs erwähnt, so Bayern-Parodien, wo die Leute sagen, ja, das schicke ich meinem Kumpel, der in Bayern wohnt, so von wegen, ha, ist das bei euch wirklich so krass? Das hat ich für mich gesehen, ist natürlich immer was eine gute Chance hat, viral zu gehen, ist aber auch natürlich da nicht garantiert. Und natürlich Trends, also ich sage jetzt mal so ein viraler Sound, so ein viraler Filter oder sowas, funktioniert natürlich auch, wenn man es gut adaptiert und nicht einfach quasi eins zu eins irgendwie nachmacht. Auch das kann natürlich irgendwie funktionieren, das ist nicht ausgeschlossen. Habe ich persönlich aber nicht so viel gemacht, weil halt ich jetzt nicht so ein Creator war, der einfach Trends einfach macht. Aber manchmal, wenn es gepasst hat, habe ich dann schon auch probiert. Und das merkst du dann schon, dass so, wenn irgendwie gerade ein Sound oder eine Vorlage irgendwie viral geht und man da mitmacht und selbst wenn es gar nicht so gut ist, schon, dass ein gewissen Algorithmus Push bekommt. Aber viral geht es deswegen nicht automatisch.
Ja, und jetzt bist du quasi, versuchst du kein Sklave des Algos zu sein, sondern auch einfach noch Spaß zu haben?
Ja, also ich sag mal, Sklave des Algos ist natürlich schon irgendwie leider, man kann nicht gegen den Algorithmus kreieren. Also man muss schon ein bisschen mit den Erfahrungen, die man macht, auch gehen und dann vielleicht auch manchmal sagen, okay, ich finde die Idee zwar selber gut, also ich hatte auch Videos, die ich selber super lustig fand und der Algorithmus oder natürlich auch die Leute haben halt gesagt, jo, finden wir jetzt nicht. Manchmal kann man es dann auch rückblickend, wenn man ein bisschen nicht mehr so emotional drinsteckt und das Video, in das man Herzblut gesteckt hat, viel bearbeitet hat und dann läuft es nicht gut. Erstmal denkt man sich, ja, ist es der Algorithmus schuld? Oft ist es halt auch einfach vielleicht nicht so gut, wie man es vielleicht anfangs dachte, aber das muss man dann halt immer, ja, wenn man dann ab einem gewissen Zeitraum, kann man das dann vielleicht von außen betrachten. Aber ich versuche natürlich schon irgendwie dem Algorithmus zumindest nicht komplett entgegenzusteuern, aber trotzdem irgendwie natürlich das zu machen, worauf ich Lust habe und nicht einfach nur immer auf Klicks maximiert. Hauptsache, der Algorithmus findet es gut.
Und ab wann, glaubst du, würdest du davon leben können?
Das ist eine gute Frage. Also die Frage ist auch, ab wann möchte ich davon leben? Also weil natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses davon abhängig sein natürlich auch einem gewissen Druck gibt. Sich selbstständig machen auch nochmal mit viel Aufwand und To-Dos verbunden ist. Aber auch trotzdem ist es nichts, was ich ausschließen würde. Ich weiß aus Erfahrung von ein, zwei Creator, mit denen ich im Austausch bin, ungefähr ab welchen Followerzahlen man dann darüber nachdenken kann. Und ich sage jetzt mal so ins Blaue gesprochen, irgendwas so bei TikTok wahrscheinlich so ab 200.000 kann man sich mal darüber Gedanken machen. Ist dann natürlich auch die Frage, inwiefern man davon Leben für sich definiert. Ob davon Leben ist, ich habe halt gerade so viel Geld, dass ich Wohnung, Essen und so davon zahlen kann. Oder ich habe halt auch ein bisschen was über und habe ein bisschen ein komfortableres Polster, was eigentlich eher mein Anspruch ist, dass ich jetzt nicht auf Biegen und Brechen versuche, davon nur zu leben, weil das dann einfach nur den Druck erhöht, dass man kreativ sein muss und das ist natürlich was man sich gut überlegen muss, meiner Meinung nach.
Und wie wäre dann so der, also woher würde das Geld kommen? Aus Markenkooperationen? Gibt es auf TikTok eigentlich einen Werbeshare?
Ja, es gibt bei TikTok den Creator Fund, also es gab auch, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, es gab am Anfang so ein Creator-Programm, wo man eben bisschen seine Videos monetarisieren kann und das wurde jetzt vom Creator Fund abgelöst, der darauf ausgelegt ist, dass man Videos produziert, die länger als eine Minute sind, weil TikTok eben daran interessiert ist, dass eben auch die Watchtime pro Video ein bisschen höher ist, weil es einfach, wie auch, das merkt man auch einfach, der Content mehr engaging ist, als jetzt zum Beispiel dieses eine virale Video, wo man sich dann das angeschaut hat, man fand es lustig, aber man hat sich sonst nicht mit der Person und dem Inhalt befasst. Das heißt, werden jetzt vom Algorithmus und halt eben auch von diesem Creator Fund Videos mit über einer Minute Länge gepusht und da kriegt man dann eben einen Share von, es, genau kann ich es natürlich nicht sagen, so von, sage ich jetzt mal, 20 Cent bis 1 Euro pro 1000 Aufrufe bei so einem Video, was schon ganz, ganz gut ist eigentlich, je nachdem. Aber man muss natürlich die Videos auch eine Minute lang machen oder länger und die Videos müssen halt auch eine Minute lang interessant sein. Also wenn die Leute, wenn das Video auf Krampf eine Minute lang ist, aber das Video ist halt schlecht, dann bringt es einem natürlich auch nichts.
Jetzt hast du 45.000 Follower. Inwiefern trittst du denn so mit denen in Kontakt quasi? Also inwiefern lebt es als Community? Inwiefern hat es vielleicht auch Auswirkungen auf dein richtiges Leben?
Ja, also ich würde sagen, auf TikTok selbst ist natürlich die größte Interaktion über die Kommentare. Also wenn ich wirklich auch in den Austausch gehe, dann antworte ich meistens halt auf Kommentare, Like-Kommentare. Das ist, glaube ich, so die größte Interaktion auf der Plattform TikTok selbst. Der größere Austausch findet eher auf dann der Plattform Instagram zum Beispiel statt, weil da über die DMs wesentlich mehr los ist. Also die DMs bei TikToks gibt es zwar auch, die sind aber meiner Meinung nach nicht so ausgereift und werden auch nicht so viel genutzt. Also ich kriege witzigerweise ganz, ganz viele DMs auf TikTok. Ist aber immer nur mit so einem Wink-Emoji, weil ich glaube, wenn man jemandem folgt, dann ist irgendwo poppt so ein Fenster auf, ja, sag doch Hallo und oft kommst du aus Versehen drauf und dann habe ich 1000 Wink-Emojis, also wie bei Facebook früher das Anstupsen, aber da passiert halt sonst nichts eigentlich, bis auf ganz, ganz selten mal, dass mal irgendwie was kommt. Ja, der Austausch findet vor allem auf Instagram statt und ich versuche mich halt eben auch nicht nur auf jetzt einen Kanal zu stürzen, sondern versuche das natürlich auch breiter aufzustellen und im echten Leben. Passiert es halt ab und zu, dass man mal erkannt wird irgendwie oder so und dann auf die Videos angesprochen wird. Aber da weiß ich natürlich dann nicht immer, ob ich jetzt, ob die jetzt die Videos von Instagram oder von TikTok direkt kennen.
So, dieser Unterschied zwischen Insta und TikTok führt uns so ein bisschen zum vielleicht unterschwelligen Thema unseres Gesprächs, wie sich eigentlich diese Plattformen entwickeln und wo die Social Media sich eigentlich gerade so darstellt. Weil ich finde, TikTok ist für mich zum Beispiel und ich glaube auch wirklich für die meisten anderen Leute, wenn sie jetzt nicht gerade Creator sind wie du, eine absolut passive Plattform geworden. Also ich mach das auf, merke dann 2 Stunden später, dass meine Dopaminrezeptoren frittiert sind und dann mache ich sie wieder zu. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, jemandem eine DM zu schreiben. Ich like noch nicht mal eigentlich in besonderem Maße. Ich folge auch kaum noch, weil ja der Algorithmus sozusagen so gut getuned ist, dass einfach durch deinen Konsum du den Algorithmus tunst. Und schon gar nicht würde ich mich mit Freunden vernetzen auf TikTok. Während Instagram, gut, hat natürlich schon, ist noch schon viel länger da, hat eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem ist der Charakter da ja schon unterschiedlich, ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass TikTok wenig Social Network ist, sondern eher ein Entertainment Network. So könnte man es beschreiben, weil ich habe auch ein, zwei Freunde, mit denen ich mich da vernetzt habe, aber auch wirklich ausschließlich zu dem Zweck, dass ich ihnen halt Videos schicke, die ich gesehen habe, die ich gut finde oder sie mir. Das Gleiche passiert aber bei Instagram auch. Und bei Instagram ist auch da die Funktion eigentlich ein bisschen besser gelöst, weil es gibt Gruppen, die man machen kann. Man kann also eine Gruppe machen, wo man sich halt gegenseitig dann Videos schickt. Aber auch da ist natürlich der Austausch vor allem zu Content und nicht direkt jetzt, ich frage jetzt, wenn ich meine Freunde frage, wie es ihnen geht, was sie machen, dann schreibe ich über andere Apps. Also dann melde ich mich eigentlich selten über jetzt TikTok und Instagram. Aber ich merke schon, dass bei Instagram einfach der Ursprung, wo es herkommt, trotzdem noch dazu führt, dass es zumindest noch mehr Social Network an sich ist. Weil die Leute halt schon auch zumindest da noch was von sich posten, aber es posten jetzt wenig Leute, also es posten eher Leute auf Instagram Urlaubsbilder als auf TikTok ein Urlaubsvideo.
TikTok ist ja von den sozialen, von den großen sozialen Medien in Deutschland noch die kleinste, aber die Verweildauer ist die größte von allen Plattformen, ne? Das heißt, die Leute bleiben, wenn sie drauf sind, am längsten drauf. Was macht TikTok anders? Also wieso ist es so total sticky?
Ja, ich glaube, das sehr viel Algorithmus, einfach weil mittlerweile nicht mehr man selbst entscheidet, was man sieht, sondern der Algorithmus entscheidet, was einem ausgespielt wird und was man gut findet. Was ja auch dazu führt, dass oft Leute gar nicht mehr jemandem folgen müssen oder wollen, weil sie die Videos, wenn sie die gerne sehen, schauen sie sie sowieso länger an, interagieren vielleicht damit und werden dann auch öfters dann damit nochmal in Verbindung gebracht. Und ich glaube einfach dadurch, dass der Algorithmus halt auch in Echtzeit quasi entscheidet, was als nächstes kommt. Und wenn man sieht, man hat jetzt gerade bei in seinem Feed auf ein Katzenvideo geklickt und damit, und dass sich das gespeichert, dann wird man automatisch auch schon mehr Katzenvideos nochmal angezeigt bekommen. Und es ist jetzt nicht wie bei anderen Feeds, wobei das bei Instagram mittlerweile auch schon sehr stark Algorithmus gesteuert ist, zumindest im Real Feed. Teilweise sogar gefühlt noch mehr als bei TikTok, aber TikTok an sich schafft es halt einfach die Nutzer mit dem in most engaging Content irgendwie bei der Stange zu halten.
Ja, ich finde, der Algorithmus von TikTok ist irgendwie gnadenloser. Also der ist extremer in seiner Auspendelung. Also mir geht es immer so, dass wenn ich aus irgendwelchen Gründen auch immer ein Video schaue, was vielleicht nicht unbedingt zu den Sachen passt, die es mir normalerweise vorgeschlagen hätte, dann sehe ich es danach nur noch. Also dann kriege ich es gnadenlos einfach serviert, das Neue quasi. Serviert. Das finde ich jetzt bei Reels nicht so extrem. Das finde ich bei TikTok irgendwie ein bisschen krasser einfach.
Ja, ist auf jeden Fall, je mehr man halt irgendwie sich, also auch wenn man irgendwie mal ein Video wirklich sucht aktiv, dann kriegt man es schon auch öfters angezeigt. Das ist bei mir aber gefühlt bei Instagram auch so, wenn ich eine Art von Video wirklich länger drauf bleibe und auf den Kommentaren bin, dann sehe ich plötzlich viel mehr Videos davon, einfach von der Art und Weise von den Videos. Aber gnadenlos ist der Algorithmus auch in der Hinsicht. Also das kann ich ja, da finde ich schon der Unterschied zu Instagram schon sehr gegeben, dass der Instagram-Algorithmus schon noch mehr auch die Follower mit ins Boot holt. Bei TikTok ist es teilweise natürlich, hat man ein gewisses Grundrauschen, aber wenn ein Video einfach nicht algorithmustauglich ist, dann wird man das sofort sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit 45.000 Followern automatisch 45.000 Klicks garantiert habe. Es gibt auch Videos, die jetzt noch, wo ich drauf schaue, die haben dann 5.000 Views, was natürlich an sich nicht super wenig ist, aber natürlich im Verhältnis zu den Followern gar nichts. Und bei Instagram siehst du, das gleiche Video hat dann eben seine 30.000 Aufrufe, auch wenn es vielleicht an sich nicht so gut war. Man sieht es dann natürlich bei Instagram auch an den Likes, dass dann vielleicht das Verhältnis von Views zu Likes nicht so gut ist wie bei einem Video, was wirklich gut gelaufen ist auf beiden Kanälen. Aber da merkt man trotzdem, dass es, auch wenn es nicht so gut ist, den Leuten trotzdem noch gezeigt wird.
Das finde ich so bezeichnend, weil der Follow ist ja total wichtig, eigentlich für
Ja.
einen Creator. Weil sonst bist du ja darauf angewiesen, dass zufällig mal irgendwie was viral geht oder auch auf konkret wirklich die Plattform angewiesen. Aber wenn du einen Follower hast, also der wirklich dich mag und das mag, was du machst, so, dann ist der ja viel, viel mehr wert als einfach nur ein Klick oder ein Like oder ein Kommentar. So. Wenn jetzt aber TikTok eigentlich der Follow gar nicht für die Leute gar nicht mehr so wichtig ist und für die Creator auch schwer zu erreichen, so, dann ist es doch eigentlich ein ganz schöner Struggle irgendwie für einen Creator. Meinst du, das geht noch so weiter? Das ist eigentlich, dass der Follow immer weniger quasi Gewicht hat?
Ja, also ich finde, die Entwicklung geht da schon aktuell hin. Für mich als Creator hoffe ich natürlich, dass es vielleicht sich nochmal bessert. Natürlich genau abschätzen, wie es wird, kann ich es nicht, weil es natürlich schon total so ist, dass du siehst, okay, der Follower hat halt quasi so ein bisschen gesagt, ja, ich mag die Person und ich will sehen, was sie macht. Und der Algorithmus entscheidet halt, was du siehst, egal wer es macht. Und wenn du halt als Creator auf TikTok, keine Ahnung, du wirst viral mit Videos, wo du Holz schnitzt oder irgendwie was Handwerkliches machst und dann aber merkst, okay, ja, ich würde eigentlich auch gerne noch was anderes machen. Dann war das früher noch mehr so, dass die Leute sagen, ja, finde ihn einfach sympathisch, ich folge ihm jetzt auch, schau die andere Sache an, die er macht. Natürlich, je nachdem, wie weit es davon entfernt ist. Aber wo man das total oft sieht, ist dann zum Beispiel auf TikTok Rapper oder Musiker, die dann mit irgendwie lustigen Skits bekannt wurden und dann aber versuchen irgendwie ihre Musik zu promoten und dann merkt man oft, dass der Algorithmus halt so sagt, ja, nee, also die Leute haben bei dir das Lustige gut gefunden und die folgen dir jetzt auch alle, aber die Videos mit deiner Musikpromo zum Beispiel, die ist halt massiv, wird massiv schlechter ausgespielt. Natürlich gibt es auch Leute, die das dann gut nutzen und irgendwie kombinieren und dann ihre Musik zum Beispiel auch humorvoll rüberbringen, dass sie dann, sage ich jetzt mal, den Algorithmus nicht austricksen, eher für sich nutzen, aber da ist es dann schon so, dass die Leute Video A oder Konzept A von der Person sehen, aber der Algorithmus sagt dann ja, das B, das ist was anderes, das zeigen wir dir gar nicht erst.
Wenn Außenstehende so sich TikTok anschauen, dann ist es für die meisten so, ja, das ist dieses dieser Kanal, wo die Leute diese komischen Challenges und Dances und Trends und so machen. Mein Feed sieht überhaupt nicht so aus. Also mein Feed sieht überhaupt nicht nach TikTok-Klischee aus, quasi so, ne? Das, was man so von draußen kennt. Wie sieht denn dein Feed aus?
Ja, ist bei mir auch so. Also mein Feed sieht auch eigentlich eher, ich würde sagen, sehr, sehr, naja, auf mich zugeschnitten eben aus. Also viel Comedy, mal hier und da ein DIY-Video oder so, aber natürlich schon eher so in der lustigen Szene und so diese Mainstream-TikToks, die man sich vorstellt, wenn man an TikTok denkt. Die sehe ich eigentlich auch nicht. Natürlich diese Ultra-Hype-Videos, die, was weiß ich, hunderte von Millionen Aufrufen haben, die sieht halt fast jeder. Aber ich sage jetzt mal so, im Kern ist mein Feed schon in gewisser Weise auch ähnlich wie mein Content. Also das ist schon eine gewisse Überschneidung.
Ohne jetzt zu klingen wie Boomer sein Vater, so. Und es ist ja auch kein Wunder, dass ein alternder Millennial wie ich TikTok nicht mehr versteht. Aber ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Jetzt ist das erfolgreichste TikTok-Video, also das TikTok-Video mit den meisten Likes, ist so ein Lip-Sync-Video von Bella Porch. So, das ist irgendwie nicht mal 30 Sekunden lang, es ist nur eine ganz kurze Sequenz aus einem Lied. Und ich kann verstehen, dass man das mag, keine Frage.
Ja.
Aber ich kann nicht verstehen, wieso das top erfolgreichste Spitzenvideo von TikTok ist. Kannst du mir das erklären, als jüngerer Gen Z TikTok.
Also ich kann dich in der Hinsicht beruhigen, dass es nicht am Boomer-Sein liegt, dass man das vielleicht teilweise nicht versteht, weil ich muss auch sagen, ich kenne das Video und natürlich verstehe ich zu einem gewissen Grad, warum es viral gegangen ist, weil ich glaube, Bella Porch auch davor schon eine gewisse Reach hatte und glaube ich sowohl viele männliche als auch weibliche und junge Fans haben und ich glaube, das ist einfach ja auch schon immer ihre Art von Content gewesen. Aber warum das jetzt genau so krass explodiert, das kann ich dir nicht beantworten.
Es ist doch ein Mysterium für mich. Ich kann verstehen, dass das irgendwie hauptsächlich Mädels in dem gleichen Alter irgendwie, dass die da Anknüpfungspunkte haben, ne? Aber ich kann die Größenordnung einfach nicht verstehen bei der Geschichte.
Ja, total, aber also ich habe das Gefühl, ab so einem gewissen Punkt finden es die Leute dann auch skurril, dass es eben so viral ist. Und dann ist es schon wieder so ein Kreis an sich, dass die Leute sagen, boah, vielleicht wird das jetzt das neue meistgeklickte Video. Und dadurch kriegt das Video dann einfach nur einen Hype, einfach weil es halt einfach viral ist. Und die Leute dann nochmal draufklicken, weil, oh, das ist ja das vielleicht bald meistgesehene Video, jetzt muss ich es mir auch mal angucken. Und dann diskutieren die Leute. Und das irgendwann kommt dann der Ball ins Rollen, dass wenn das einmal so dieser Punkt erreicht ist, wo man sagt, oh, das könnte jetzt so das neueste, gehypteste Video werden, dann ist es von sich allein schon, weil das Gerücht existiert, einfach Viralität garantiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade schon erwähnt hast, aber es ist ja auch ein anderes Video, gerade am sehr trenden, das mit den Erdbeeren.
Ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Das scheint ja da der Fall zu sein.
Genau, und das ist auch, also woran mich das total erinnert hat, ich weiß nicht, ob du dich an das World Record Egg erinnern kannst. Und ich glaube, also für mich persönlich ist das diese Mechanik, weil die Leute sagen, okay, das ist ja dieses Video, wo jemand einfach auf Musik so seine Erdbeeren filmt mit Schokolade. Und das ist ja auch im Prinzip das Konzept, was es, sag ich mal, von ernstzunehmenden Content gibt, wo Leute das dann halt vielleicht mit ihrem Auto oder mit irgendetwas machen oder mit ihrem neuen Outfit so ein cooles Edit, dass man das einfach mit einer Schale Erdbeeren macht, ist halt an sich einfach skurril, was an sich schon mal ein guter Punkt ist, dass das Video überhaupt viral geht und dann sagen die Leute, okay, wir machen das jetzt einfach zum meistgeklickten Video und dann.
Aber siehst du, also diese Self-Fulfilling Prophecy, wie bei dem Viral Egg, so, ja. Das verstehe ich, aber ja. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, dass das ja eine Parodie ist. Also, dass das quasi eine Parodie ist auf TikToks. Das habe ich nicht gecheckt bei den Advent in Schokosoße. Also, so eine kleine Realsatire. Jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Weil es ist ja auch scheiße gemacht dazu. Also, weißt du, es ist ja gar nicht mal besonders gut getimt.
Aber das ist es oft auch.
Ja, genau. Also, wenn es eine Parodie ist, dann ist es ja, dann verstehe ich es voll, dass es ja auch rotzig scheiße ist und dass es deshalb verarscht, so, ne?
Oft ist einfach bescheuert gut. Und das ist halt einfach bei TikTok was man, glaube ich, auch sowohl als Creator als auch als Brand oder so sehen muss, dass einfach oft es nicht darauf ankommt, ob das jetzt in 4K und gut produziert ist, sondern ist es lustig, bleiben die Leute daran hängen oder nicht. Und das ist am Ende das, was entscheidet und nicht die Kameraqualität.
Ja, du hast jetzt gerade schon das Stichwort Brands genannt. es ist ja zunehmend jetzt einfach geboten für Brands, sich mit TikTok zu beschäftigen, weil die einfach merken, was für eine große Reichweite da lauert und dass es einfach das, der Kanal auch ist, wo man die jungen Leute hauptsächlich bekommt. Jetzt hört man von vielen Brands oft, ja, TikTok, das ist einfach ein bisschen nicht brandsafe, weil das ist alles uns ein bisschen zu schäbig und ein bisschen zu low-level und da kann ich ja gar keine hohe Qualität spielen, weil Qualität ja eigentlich sogar richtig kontraproduktiv ist. Also jetzt sozusagen, ne, glossy Werbespots oder so sind ja eigentlich eher kontraproduktiv, würde man sagen, auf TikTok und sagen dann, TikTok ist vielleicht nichts für uns und fremdeln damit so ein bisschen. Was würdest du da sagen?
Also ich finde, das ist trotzdem ein Irrglaube, dass man sagt, man kann nicht auch qualitativen Content auf TikTok machen, weil das ist auf jeden Fall trotzdem möglich. Oft ist halt das Problem, dass die Definition von qualitativem Content einfach halt Werbung ist. Also wenn man halt einen hochproduzierten Werbefilm auf TikTok postet, ist es trotzdem leider ein Werbefilm. Und man kann auch einfach an sich hochproduzierten Content machen, der halt trotzdem Content bleibt. Und dann die werbende Instanz oder die Werbung ist erst in der zweiten Instanz irgendwie relevant, dass die Leute nicht mal unbedingt immer direkt aufs Produkt direkt angemerkt werden, sondern eher darauf, dass sie sagen, boah, okay, das hätte ich jetzt von der Brand gar nicht erwartet. Und das ist halt, finde ich, bei TikTok total eine Chance, die man auch nutzen kann, was man halt bei manchen Brands auch sieht, die halt eben erstmal lustigen Content machen und dadurch dann sich sympathisch machen und in zweiter Linie dann erst auf ihre Produkte zum Beispiel hinweisen und die Leute denen einfach folgen, weil sie die Videos witzig finden und nicht unbedingt, weil sie direkt Kunde werden wollen.
Was für Beispiele hättest du denn für Marken, die das sehr gut machen auf TikTok?
Also für mich so im deutschen Bereich ist die Deutsche Bahn ein gutes Beispiel. Ich finde einfach, da stimmt vieles. Also es ist einfach diese Erkenntnis, dass man als Brand sich nicht immer zu ernst nehmen muss und dass auch auf TikTok das meistens auch gar nicht so gut ankommt, wenn man halt keinen Spaß versteht. Und es ist ja auch generell bei vielen deutschen Brands so, dass man oft in den Kommentaren von auch anderen Creatern oft deutsche Marken wiederfindet, also sei es Deutsche Bahn, sei es viele Supermärkte, Rewe, Kaufland, Lidl und so weiter, die einfach auf TikTok sehr aktiv sind und einfach mit der Community interagieren auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Und ich finde, wenn sich das auch im Content widerspiegelt, dann kann man halt davon total profitieren, weil man halt einen Content macht, wie, also blöd gesagt, wenn man einer, dass die Leute sagen, ah, einer von uns, sage ich jetzt mal. Also, dass da keine große Corporate-Firma dahinter steht, sondern einfach so ein Typ wie du und ich und der Content dann auch in gewisser Weise so wirkt, das kann halt total sympathisch machen auf TikTok. Und ich finde, TikTok ist halt da ein guter Channel dafür. Das heißt aber nicht, dass man das immer so machen muss. Man kann auch trotzdem hochproduzierte Videos auf TikTok machen und trotzdem sich sympathisch machen. Da würde mir jetzt als erstes Beispiel einfallen, ich weiß nicht, ob du die Spezi-Suchtis kennst. Nee. Es ist also die sind auch auf Instagram sehr groß, aber auch auf TikTok und das sind im Prinzip einfach 5 Jungs und die haben einfach sind dadurch bekannt geworden, dass sie halt in jedem Video einen neuen Weg zeigen, wie man halt den Kronkorken von einem Flözinger-Spezi aufmacht. Und Flözinger ist dann irgendwann auf die zugekommen und hat gesagt, hey, wir machen halt zu eurem 200. Part zusammen einen und haben dann so einen kurzen Western-Film gedreht, wo halt dann quasi in so einer Westernstadt dann die Spezi-Suchtis kommen und dann mit dem Revolver die Flaschen aufschießen. Und da hat Flözinger sich dann gesagt, gut, das machen wir als Collab. Und das war natürlich halt, ist es sehr viral gegangen und hat einfach gut funktioniert. Und da, ohne dass man da jetzt direkt auf das Produkt, sage ich jetzt mal, angespielt hat, weil in dem Fall der Vorteil schon gegeben war, dass das Produkt indirekt schon immer Teil von deren Kanal war.
Ja, das heißt, aus deiner Sicht, man sollte einfach sich Mühe geben und den Kanal verstehen natürlich, ne, und dann versuchen, entsprechenden Content zu machen.
Ja, ich finde, also meiner Meinung nach ist halt Content an erster Stelle und dann an zweiter Stelle das Produkt. Je nach Brand ist es halt die Frage, was das Produkt ist, weil natürlich gibt es halt Brands, die in der Position sind, die irgendwie ein cooles Produkt haben, was man ohnehin schon nehmen kann, wie zum Beispiel von eben Flözinger, dann mit der Collab, das bietet sich natürlich an, das kann man natürlich aber jetzt nicht für jede Brand 1:1 so anwenden, weil natürlich manche auch vielleicht nicht mal ein physisches Produkt haben, sondern, weiß ich nicht, zum Beispiel Versicherungen oder Reisebüros, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art des Contents, aber in erster Linie muss der Content irgendwie die Leute abholen und die Marke sympathisch machen, sodass man überhaupt Lust hat, ihr zu folgen und sich weiter damit auseinanderzusetzen. Das halt, es gibt mit Sicherheit Kanäle, wo man mehr konvertieren kann, wirklich in direkt Sales als bei TikTok. Aber TikTok sollte man meiner Meinung nach, was die Brandwirkung und das Branding an sich angeht, nicht unterschätzen.
Mhm. Hast du noch ein Beispiel für eine Marke, die das sehr gut macht auf TikTok?
Eine, die auch nicht nur auf TikTok das sehr gut macht, sondern generell auf Social Media sehr stark ist, ist Duolingo, finde ich, die auch eben eigentlich ein Produkt haben, was sehr eine niedrige Einstiegshürde hat, nämlich Sprachen lernen. Also ich sage jetzt mal, das ist natürlich wesentlich dankbarer als vielleicht jetzt eine Autofirma oder so, wo man natürlich dann wesentlich mehr ausgeben muss. Und ich glaube, Duolingo hat auch eine Free-Version, ich bin mir gerade nicht sicher. Plus, dass sie es halt sehr schlau gemacht haben mit dem Maskottchen, was halt dadurch, dass die App diese Mechanik hat, dass sie einen ständig daran erinnert, dass man seine Lektionen macht, und dann sind halt erste Memes aufgetaucht, dass quasi die Duolingo-Eule einen bedroht, wenn man nicht seine Kurse macht. Und Duolingo hat das dann irgendwann total smart aufgenommen und hat das halt dann wirklich auch selber in Content umgewandelt mit Videos. Ja, was passiert, wenn du 3 Tage nicht deine Französisch-Lesson machst und dann siehst du nur so diese große Duolingo-Eule plötzlich in deinem Garten stehen. Hat solche Videos, und die schaffen es einfach, quasi einen Creator zu haben, der kein Creator ist, weil die Eule halt einfach an sich, ja, ist ja eigentlich ein Maskottchen, aber schaffen dadurch so eine hohe Identifizierung, dass auch Leute wie ich zum Beispiel, der jetzt aktuell leider nicht das Interesse hat, noch eine Sprache zu lernen, oder nicht die Zeit, nicht die Motivation, trotzdem Duolingo im ersten Kopf erstmal mit was Positivem verbinde, obwohl ja Sprachen lernen natürlich kulturell gut und eine schöne Sache ist, aber natürlich Lernen an sich ist natürlich nicht für jeden was man direkt mit was Gutem verbindet. Und ich finde, Duolingo schafft das eben total, dass man einfach irgendwie diese Eule mag. Es ist einfach ganz blöd gesagt, die mag man halt einfach irgendwie. Also ich persönlich kann jetzt nicht für alle Leute sprechen, aber die Zahlen auf TikTok und Co. Ja, sprechen da ja auch für sich.
Ja, wir können natürlich eigentlich nicht über TikTok sprechen, ohne über so die toxischen Seiten von TikTok zu sprechen, weil das schwingt ja immer mit. Nicht nur, dass es eine chinesische Plattform ist und dahinter natürlich eigentlich ein autoritäres Regime steht, sondern auch und besonders in letzter Zeit, was so ein bisschen so ein böses Erwachen für die deutsche Medienöffentlichkeit war, dass besonders die rechten Parteien und besonders die AfD auf TikTok riesig ist, teilweise 10-fache Reichweiten hat von den etablierten Parteien. Und auch, dass jetzt in der letzten Sonntagsfrage kam raus, dass einfach bei den 14- bis 29-Jährigen die AfD mittlerweile die stärkste Partei wäre bei einer Bundestagswahl. Und das ist zusammengenommen so ein ganz böses Erwachen, finde ich, wo man sich fragt, was ist da los? Also was ist da in den letzten Jahren passiert und haben wir das eigentlich völlig missachtet, welche Wirkung dieses Medium besonders auf junge Leute hat? Du hast mir im Vorgespräch direkt gesagt, als ich danach so ein bisschen gefragt habe, hast du direkt gesagt, der ist ja total rechts auf TikTok. Kannst du ein bisschen was drüber sagen, wie du das so empfindest?
Ja, also ich finde, das ist halt einfach das leider beste Beispiel dafür, dass man eben TikTok als Kanal nicht unterschätzen darf, weil es eben von populistischen Seiten total schnell missbraucht werden kann und wurde. Und der Vorteil, sage ich jetzt mal, bei so populistischen Ansichten ist natürlich, dass man vor allem auf dem Medium TikTok sehr leicht mit Clickbait-artigen Behauptungen Reichweite generiert, die natürlich auf TikTok auch kaum bei der Schnelllebigkeit dann irgendwie hinterfragt werden. Da wird dann was in den Raum gestellt, was erstmal dramatisch klingt, sehr ketzerisch, und die Leute nehmen das dann, swipen weiter und sagen, ah ja, passt. Zusätzlich ist es halt auch einfach, dass die ganzen rechten Parteien und Politiker einfach viel mehr präsent sind und die anderen Parteien da so ein bisschen auch den Schuss nicht gehört haben. Also man merkt jetzt wie immer mehr, man sieht, dass auch die anderen Parteien auf TikTok sich mal melden, aber dann auch oft einfach nicht mit so einem, ja, es ist dann oft nicht mit so einem Konzept, was auf TikTok funktioniert leider. Und das ist halt natürlich auch schwierig, gegen sehr hetzerische Meinungen, die sich sehr leicht klicken und sehr, ja, wie so Boulevard-Schlagzeilen sich lesen, dann sachlich dagegen anzukämpfen, wenn quasi auf TikTok leider halt eben etwas, was reißerisch klingt, immer leider sich ein bisschen besser klickt und besser ausgespielt wird. Das ist halt natürlich ein bisschen die Problematik, weil man natürlich auch nicht jetzt einfach dagegen hetzen kann, weil das funktioniert auch nur bedingt. Also, ja.
Ja, man Scholz und Habeck sind ja jetzt auch auf TikTok und man merkt, das sind halt meistens informierende Kanäle und die haben halt einfach nicht das Instrumentarium zur Verfügung, diese Knöpfe zu drücken, ne? Den Wutknopf zu drücken, den Emotionsknopf zu drücken, weil die Welt nicht so einfach ist, wie die Populisten sie darstellen, ne?
Genau, das ist halt das, dass man halt auf TikTok funktionieren halt einfache Antworten auf schwere Probleme und eigentlich ist in den allerwenigsten Fällen eine einfache Antwort die Lösung. Und jetzt als Gegenseite gegen populistische kurze Erklärungen, warum jetzt alles schlecht ist, dann eine auch kurze Antwort und einfach verständliche Antwort zu finden, ist halt leider schwer. Und trotzdem finde ich es aber wichtig, dass man halt eben auf diesem Kanal Präsenz zeigt und halt eben nicht dann auch ja dadurch so ein bisschen das Gefühl auf TikTok hat, dass das einfach eine total vertretbare Meinung ist, so viele Ansichten zu denken, die einfach da halt in teilweise den Bubbles einfach für voll genommen werden.
Ich glaube, da kommt dann tatsächlich die Kraft des Algorithmus echt negativ ins Spiel, weil wenn es einfach sehr viele von diesen Talking Points oder immer gleichen Talking Points gibt in ganz vielen Assets, wenn du immer wieder damit beballert wirst. Ich habe zum Beispiel neulich einfach mal aus Interesse auf TikTok Hoss und Hopf mir angeschaut. Das ist ja dieser AfD-nahe Podcast, der auf TikTok so riesig war, dann gesperrt wurde, dann noch größer wurde danach. Und ich kann das schon verstehen, dass man dem besonders als junger Mensch nichts entgegenzusetzen hat, weil die sind einfach in sich schlüssig natürlich. Du musst eigentlich immer sagen, Moment mal, drei deiner Grundaussagen stimmen nicht und wir müssen erstmal dahin, wieso die nicht stimmen. Da sind die schon 20 Videos weiter so, ne?
Ja.
Das finde ich sehr problematisch, weil es ist, man fragt sich, was macht man dagegen? So ein 14-jähriges Gehirn hat keine Chance dagegen eigentlich, ne?
Ja, also ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, da eine Lösung dafür zu haben, leider. Ich denke einfach, es ist wichtig, trotzdem auch irgendwie in gewisser Weise ja, da Position zu beziehen. Aber das ist halt wirklich einfach schwierig, wenn man da bespielt wird. Man denkt, okay, das ist so. Ob das dann ein Strohmann-Argument ist oder nicht, das ist erstmal egal. Und natürlich ist es auch oft, kommen ganz verschiedene Strategien, die halt einfach von Leuten, die rhetorisch stark sind, leider, muss man ja dann auch in der Weise sagen, dann die dann einfach plausibel klingen, dann hinterfragt man es gar nicht, weil okay, das hat der gesagt, der sieht seriös aus, passt, stimmt. Und je mehr ich von diesen Videos gucke, desto mehr zeigt mir der Algorithmus natürlich auch weitere Videos, weil ich das ja anscheinend interessant und gut finde und zeigt mir halt immer weniger Videos von der Gegenseite, die vielleicht auch andere Punkte hat, weil das will man dann ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr hören.
Und diese Debunking-Videos, die haben meistens wahrscheinlich lang nicht so viel Reichweite wie die ursprünglichen Ausnahmen. Es sei denn, man macht es konfrontativ. Ne? Man muss wahrscheinlich einfach Leute haben, die mutig genug sind, die Leute dann auch zu taggen oder so, oder zumindest quasi direkt auf sie zu reagieren und sie anzusprechen und sie so zu entlarven.
Das gibt es auch. Ich glaube einfach nur leider, dass die Masse einfach, also es gibt auch sehr gute Reaction-Channel, die dann wirklich jede Aussage zerpflücken und da gibt es auch sehr gute Channels, zum Glück, wo ich halt einfach nur hoffe, dass da vielleicht einfach auch das mehr in den Mainstream rutscht, dass es auch auf TikTok, so doof es auch klingt, cool ist, auch mal was dagegen zu sagen und nicht einfach zu sagen, ja, gut, wird schon stimmen, so.
Gut, lieber Tim, dann danke ich dir für dieses spannende Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Ihr folgt bitte alle dem Tim unter Heinz Comedy auf Insta und auf TikTok. Wir packen euch wie immer die Links, die wir hier besprochen haben, in die Shownotes. Da könnt ihr diese ganzen Kanäle und so weiter nochmal nachschauen und Videos. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Das ist nämlich gut, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Und zum Schluss eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten, so wie der Tim und ich, dann könnt ihr die Seite karriere.territory.de besuchen. Da findet ihr nämlich aktuelle Stellenausschreibungen und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch und in 2 Wochen geht's weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.